Börse Berlin for You. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel.
Der Faktor Zeit spielt beim Investieren eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, je früher man beginnt, umso länger hat man was davon, vereinfacht gesagt. Vor allem, wenn man an die Zeit denkt nach dem Erwerbsleben. Wenn also die Einnahmen aus dem Job nicht mehr so üppig sprudeln, vielleicht gar nicht, wenn die Rente zwar monatlich kommt, aber eben auf niedrigerem Niveau. Und da wäre es vielleicht gar nicht schlecht, jetzt schon einen Nebenverdienst aufzubauen. So eine Art Zusatzrente mit ETF vielleicht. Wie das geht, das weiß Daniel Kanzler, Head of Investment bei Gerd, Invest. Willkommen im Podcast.
Super, freue mich da zu sein.
Was ist denn genau deine Aufgabe bei Gerd, was ist denn eure Philosophie?
Ja, also bei Gerd, dreht sich alles um langfristige Geldanlage, prognosefreie Geldanlage, wie man einfach als Privatanleger investieren kann mit einfachem Zugang am Markt, mit einfachen Mitteln, mit dem Ziel, sich langfristig Vermögen aufzubauen, aber auch das Vermögen langfristig nutzen zu können. Hier ist Gerd Kommer sehr bekannt geworden im deutschsprachigen Raum über die Bücher, die sich insbesondere zu Investmentthemen mit Indexfonds und ETFs drehen, Immobilien aber beispielsweise auch oder Vermögensschutz. Aber Schwerpunkt ist überwiegend das langfristige prognosefreie Investieren mit ETFs.
Mit einem vergleichsweise jungen Alter von Ende 20 bist du ja im Grunde genommen genau die Zielgruppe dieses Podcasts. Was ist denn deine Botschaft an deine Altersgenossen, die auch am Beginn ihrer Karriere stehen?
Ja, meine Botschaft ist, heute ist es so einfach wie nie zuvor, Zugang zu bekommen, breit in den Weltaktienmarkt günstig investieren zu können, ohne hohe Kosten, ohne teure Beratungen in Anspruch nehmen zu müssen. Da ist meine Botschaft, nutzt die Möglichkeit, die ihr habt, startet früh, informiert euch, das wird euch sehr viel helfen und ja, wird euch im Alter sehr viel Geld sparen oder entsprechend einen höheren Lebensstandard ermöglichen, als wenn ihr diese Frage aufschiebt. Deshalb, genau, bleibt dran bzw. informiert euch im ersten Schritt und macht euch schlau. Und da seid ihr ja schon richtig, indem ihr hier beispielsweise beim Podcast mit dabei seid.
Warum tut man sich eigentlich oft so schwer bei diesem Thema langfristig und Alterssicherung?
Ja, ich denke mal, das ist immer so individuell eine Frage für jeden, für jede. Ich denke, viele hadern so damit, sich mit Fragen auseinanderzusetzen, die heute einfach noch gar nicht relevant sind, sondern vielleicht erst in ja 30 Jahren plus, je nachdem, wie alt, wie jung man ist, relevant werden. Und ja, dann ist es ganz normal, dass man solche Themen gerne aufschiebt, vor sich herschiebt, sich damit nicht auseinandersetzen, beschäftigen möchte. Aber es ist einfach extrem wichtig, weil ausschließlich von der gesetzlichen Rentenversicherung wird man den Lebensstandard einfach nicht halten können, den man sonst hat während dem Erwerbsleben oder wie man jetzt eben einsteigt ins Erwerbsleben. Und ja, dann geht es eben darum, sich zu informieren, was kann ich denn sonst noch tun, damit es mir im Alter zumindest genauso gut geht wie heute.
Was sind denn so die gängigen Vorbehalte, die du dann hörst bei deinen Altersgenossen, wenn du sagst, auf die Frage, was machst du beruflich? Ja, ich kümmere mich um das Thema langfristiges Investieren. Ich bin hier Head of Investment und ich kümmere mich qua Beruf jetzt schon um meine Rente.
Ja, also ich glaube, ein großer Vorbehalt ist insbesondere in Deutschland die Skepsis gegenüber Kapitalmarktanlagen allgemein. Investieren am Kapitalmarkt wird manchmal auch leider in der Politik von manchen Seiten immer noch als spekulativ, als Casino bezeichnet, was es am Ende alles nicht ist. Aber muss ich wieder ein bisschen einschränken, aber doch von vielen so genutzt wird. Also ich kann den Kapitalmarkt nutzen, um zu spekulieren. Ich muss es aber nicht und sollte es auch nicht. Gerade wenn es um meine Altersvorsorge geht, dann kann ich auch breit gestreut, diversifiziert, langfristig investieren und entsprechend die Renditen ernten über die Zeit. Und da ist aber einfach sehr viel Skepsis da, weil ein bisschen Unwissen da ist, vielleicht von der älteren Generation, wo sich mal die Finger verbrannt wurde mit einzelnen Aktien, in die investiert wurde, was dann nicht so lief. Ja, das zieht so ein bisschen durch. Aber ich muss sagen, in unserer Generation ist diese Skepsis viel, viel geringer, als wenn ich mit der Eltern- oder Großelterngeneration spreche. Also da ist wirklich ein sehr großer Fortschritt erkennbar und das ist auch ein gutes Zeichen.
Ja, dann lass uns mal anfangen, auch mit dem Thema. Und man sagt ja oft, aller Anfang ist schwer. Vielleicht sagst du jetzt, ist doch gar nicht so schwer. Wie soll ich denn anfangen? Wie geht das ganz konkret?
Ja, also so schwer ist es gar nicht. Die große Überwindung ist, erstmal den ersten Schritt zu machen. Was ist der erste Schritt? Ich brauche ein Depot. Ein Depot gibt mir Zugang zum Kapitalmarkt, um entsprechend investieren zu können. Es ist ein Commodity, es spielt keine Rolle, was das für ein Depot ist. Der einzige Unterschied, den es gibt, sind typischerweise die Kosten. vielleicht noch ein bisschen der Zugang, aber das sind alles Themen, die für den Staat erstmal eine untergeordnete Rolle spielen. Also erster Start ist einfach ein Depot eröffnen. Empfehlung, eine günstige Depotbank zu wählen, einen Online-Broker, dort sind die Konditionen meist günstiger als jetzt vor Ort bei einer Filialbank, weil die einfach höhere Kosten haben, die natürlich irgendwie umlegen müssen. Dort gibt es sehr viele, kann man online vergleichen, spielt am Ende keine große Rolle. Es gibt manchmal so ein paar Sonderaktionen, wo man dann günstiger was bekommt oder noch irgendwas geschenkt bekommt. Wenn ich das Depot eröffnet habe, das geht übrigens heute auch so schnell, so einfach wie nie zuvor. Ja, man kann das vom Handy aus machen oder am Computer zu Hause. Legitimieren kann man sich inzwischen auch am Handy. Also super einfach. Genau, also schnell erledigt. Dann hat man den Zugang und kann in alles investieren, was es so gibt am Kapitalmarkt und was eignet sich für den Staat, insbesondere wenn man es einfach halten möchte. Ein Produkt, ein weltweit diversifizierter Fonds und jetzt eben auch hier, Kosten sind auch wichtig. Wenn man es günstig halten möchte, dann wähle ich einen günstigen ETF. Dieser ETF, der investiert im Idealfall in den Weltaktienmarkt, ist günstig, breit diversifiziert und damit starte ich. Da starte ich mit dem Erstinvestment oder lege einen Sparplan auf, spare monatlich Geld an und das ist es im Endeffekt schon mal hier ganz kurz zusammengefasst.
Das heißt, ich muss mich gar nicht täglich um das Thema kümmern, wenn ich die Weichen richtig gestellt habe. Läuft das mehr oder weniger automatisch? Sparplan, was nimmt man da so in die Hand? Wie viel Prozent vom Nettoeinkommen? Gibt es da eine Faustregel?
Ja, also das hängt natürlich von den individuellen Zielen ab. Je nachdem, wie viel Vermögen ich aufbauen möchte, wie schnell ich vorankommen möchte. Natürlich, je mehr ich spare, desto besser. Hängt auch ein bisschen davon ab, wann starte ich damit zu sparen. Aber wir können mal so ein einfaches Beispiel machen, um so ein Gefühl zu geben. Wenn ich jetzt sage, ich mache einen Sparplan und lege dort monatlich 100 Euro an und mache das Ganze über 35 Jahre, also angenommen, ich bin heute 30 Jahre alt und jetzt schaue ich mal 35 Jahre in die Zukunft, dann wäre ich 65 Jahre alt. Was kommt denn da raus? Und wenn man jetzt hier ehrlich rechnen möchte, dann schauen wir uns an, okay, was ist denn so eine reale Rendite, was ich erwarten kann, also nach Inflation? Das ist auch eine ähnliche Rendite, was ich sagen kann, okay, das ist die Rendite, was ich mehr bekomme. Also wenn ich jetzt aufs Sparbuch gehen, rein im Sparbuch das Ganze machen würde, dann rechnen wir mal zu 5% Pi mal Daumen an Rendite pro Jahr im Schnitt über diese 35 Jahre und dann komme ich am Ende raus mit rund 110.000 Euro, was ich da über die Zeit erzielen würde. Wenn ich jetzt sage, okay, ich spare entsprechend mehr, habe einen Sparplan, der 10-mal so hoch wäre, dann hätte ich natürlich auch am Ende 10-mal so viel und hätte über 1 Million über diese 35 Jahre tatsächlich angespart. Also wenn ich schaffen würde, 1.000 Euro monatlich zurückzulegen, das um so ein bisschen Gefühl zu geben, was aber auch wichtig ist und deshalb früh zu starten lohnt sich und nicht bis morgen oder nächstes Jahr zu warten. Wenn ich stattdessen 10 Jahre später starten würde, also machen wir das Beispiel, ich starte mit 40 und schaue dann bis 65 voran, also nur noch 25 Jahre, dann habe ich tatsächlich fast nur noch halb so viel, wenn ich die gleiche Rendite, gleiche Sparrate annehme, als wenn ich eben diese 10 Jahre früher gestartet hätte. Dementsprechend, ja, ist es wichtig, früh zu starten und am Ende kann man sich einfach auch ausrechnen, gibt es viele Online-Rechnungen, wo man mal schauen kann, was würde denn rauskommen, wenn ich so und so viel spare, so und so viel zurücklege jeweils. Das Ganze hängt natürlich auch noch ein bisschen davon ab, wie sich das Gehalt weiterentwickelt. Typischerweise ist es meist möglich, wenn man höhere Gehälter erreicht im Lebensalter, im vorgeschrittenen Lebensalter, wenn man älter wird, schafft man es auch dann mehr zu sparen, auch prozentual nochmal mehr zurücklegen. Das hilft dann natürlich auch.
Jetzt gibt es ja so die Spezialisten, die sagen, oh, ich kenne die Abkürzung an der Börse, ich habe hier die Geheimtipps, ich arbeite mit Hebeln oder irgendwelchen Geschichten oder lass mich in Ruhe mit Aktien. In Anleihen kann ich viel mehr machen und so weiter und so weiter. Was rätst du den Spezialisten?
Wenn sich die Person als Spezialist sieht und damit glücklich ist, dann ist das natürlich eine gute Sache, die vielleicht für diese Person passt. Mich würde allerdings damit jetzt nicht meinen langfristigen Vermögensaufbau beziehungsweise meine Altersvorsorge darüber abdecken, sondern ganz klar einfach halten. Mit einfach halten meine ich, es ist schon ambitioniert, wenn man sagt, ich will einen reinen Aktien-ETF, wo 100% aus Aktien besteht. Damit habe ich schon entsprechend eine gute, hohe Renditeerwartung. Alles andere muss nicht unbedingt sein, was man darüber ausprobieren kann. Vor allem, es wird nicht systematisch zu einer höheren Rendite führen. Also wenn ich mir die Frage stelle, was kann ich denn tun, wenn ich so ein bisschen mehr Rendite rausholen möchte, wenn ich so ein bisschen sportlicher angehen möchte, dann wäre das Erste eben zu sagen, okay, ich gehe rein in Aktien, aber am besten eben breit diversifiziert über einen Weltaktien-ETF und sage auf der anderen Seite, okay, ich versuche vielleicht Anlagen aufzulösen, wo ich weniger erwirtschafte. Und was würde darunter fallen? Darunter würde vielleicht ein Bausparvertrag fallen. Alle Sparverträge, die es sonst eben so gibt, die meisten Lebensversicherung, die kapitalgedeckt sind, werden alle entsprechend geringere Renditen über langfristige Zeiträume erzielen. Muss man natürlich mal ein bisschen genau hinschauen. In individuellen Fällen kann das natürlich trotzdem sinnvoll sein. Aber eben zu sagen, okay, das lege ich erstmal weg oder ich habe eben nicht viel Geld auf meinem Sparbuch rumliegen, das ich sowieso nicht brauche oder reduziere mein Tagesgeld, das da eher reinschieben, das wäre so ein Schritt, wo ich langfristig ein bisschen mehr natürlich rausholen würde. Wenn ich sage, ich möchte so ein bisschen sportlicher fortgeschritten, dann kann ich mich mal mit Factor Investing näher auseinandersetzen, wo es darum geht, bestimmte Faktoren stärker zu gewichten, kann man aber auch mit ETFs umsetzen. Also als Beispiel, dass ich eben sage, ich habe verstärkt kleinere Unternehmen, Small Caps mit drin, relativ günstiger bewertete, profitablere Unternehmen. Da gibt es so ein paar Möglichkeiten, wo ich vielleicht so ein bisschen was an Rendite langfristig mehr rausholen kann. Hebeln und so weiter würde ich auch sehr stark davon abraten. Da geht einfach hat man einfach einen großen Trade-off für etwas mehr Rendite, muss ich überproportional viel mehr Risiko eingehen. Von dem her, ja, Hebelprodukte wäre ich da auch sehr, sehr vorsichtig. Mein Ziel sollte sein, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich entsprechend hier im Alter gut Rendite mitnehme und ja, nicht unbedingt sein, zu versuchen, in 2 Jahren das zu verdoppeln und wenn nicht, dann ist das Geld halt weg. Klar, kann ich auch machen, aber dann sollte das so ein kleiner Teil im Depot sein, so ein Spielteil, das ist ja absolut verständlich. Wir alle möchten gerne Dinge ausprobieren und solange man das aber so ein bisschen trennt zwischen dem, was ist jetzt langfristig für meine Altersvorsorge da und mit was möchte ich kurzfristig ein paar Dinge ausprobieren, in dem Rahmen ist das ja auch alles in Ordnung.
Jetzt ist ja das eine, das Einzahlen, das regelmäßige Einzahlen, das langfristige Einzahlen. Das andere ist, ja, wie entwickelt sich jetzt quasi das Investment? Und auf der anderen Seite stehen dem ja auch Ausgaben gegenüber, die Kosten. Also du hast eingangs gesagt, so ein Konto, so ein Depot anzulegen, das ist relativ schnell und ist auch relativ günstig. Jetzt sind das ja nicht alles nette Menschen, die das kostenlos zur Verfügung stellen. Die wollen ja auch irgendwo was verdienen. Was für Kosten muss ich berücksichtigen auf lange Sicht?
Ja, also wenn ich es selbst mache, dann fallen natürlich schon mal Beratungskosten und so weiter weg, Provisionskosten. Immer natürlich, wenn ich mit jemandem spreche, mich beraten lasse, dann muss ich da mit Kosten rechnen. Wenn man das machen möchte, wenn man eben sagt, ja, ich möchte mich nicht selbst damit auseinandersetzen, ich sehe jede Minute mehr investiert in meinem Job, wo ich mehr raushole oder einfach in meiner Freizeit, das ist ja auch gut. Also wenn ich Berater suche, dann sollte ich dort auf die Kosten genau schauen. Insbesondere, wenn es heißt, die Beratung ist kostenlos, dann sollten alle Alarmglocken klingen. Keiner von uns auf dieser Erde macht solche Dinge kostenlos. Und dementsprechend muss man da genauer hinschauen. Im Idealfall ist es eine faire Vergütungsregelung, die nicht davon abhängig ist, was für ein Produkt am Ende im Portfolio liegt. Also da sollte man sich eher dann umschauen in Richtung Honorarberatung. Was gibt es dort, wo ich direkt meinen Berater zahle? Dann weiß ich auch, dass er für mich entsprechend in meinem Interesse arbeitet. Und es eben keine gute Idee ist, wenn mein Berater bezahlt wird von der Vorgesellschaft, von dem Fonds, der am Ende drin liegt. Also sowas beim Steuerberater, beim Anwalt üblich ist, so sollte es auch beim Finanzberater sein, ist aber leider sehr, sehr wenig verbreitet, von dem her, da sollte man genau hinschauen. Wenn ich jetzt sage, okay, das brauche ich gar nicht, mache sowieso selbst und welche Kosten gibt es noch zusätzlich, auch für die, die mit Beratern arbeiten. Depot hatten wir gerade schon gesprochen. Depot, wie gesagt, wenn ich online das Ganze mache, dann kann ich das sehr günstig halten. Die meisten sind kostenlose Depotführungen, die Transaktionskosten sind sehr gering. Da muss man dann auch irgendwann sagen, geht es dann auch nicht mehr darum, ob ich jetzt hier nochmal 50 Cent oder was raushol, mir da im Monat spare. Also da ist schon echt in Deutschland insbesondere der Wettbewerb so hoch bei den Depots, dass ich da eigentlich nichts falsch machen kann, wenn ich einen ja, grundsätzlich günstigen Online-Broker wähle. Dann geht es weiter, die Produkte, die ich natürlich einsetze. Bei Fonds, einschließlich ETFs, gibt es laufende Kosten. Die sollten entsprechend auch niedrig sein. Also ein ETF, bei einem Weltaktien-ETF liegen die Kosten irgendwo zwischen 0,1 und 0,5%. Das ist so eine große Größenordnung. Die Kosten, die sind immer weiter gefallen in den letzten Jahren, werden auch weiter fallen, in die Zukunft gerichtet. Das ist schon ein Bruchteil gegenüber aktiv gemanagten Aktienfonds, wo wir bei Kosten von 1,5% plus liegen. Also 3-mal so hoch bis 10-mal so hoch sind im Vergleich zum ETF-Bereich. Also da kann ich was sparen, aber auch hier geht es am Ende dann, macht es vermutlich keinen Unterschied mehr, ob ich dann nochmal jetzt hier 0,1 Prozentpunkte günstiger oder teurer bin, sondern sollte ich schon schauen, in was investiere ich überhaupt, was ist dahinter und da, genau, vielleicht können wir da auch noch drüber sprechen.
Ja, du sprichst sehr viel über das Thema ETF, das klingt überschaubar, das klingt einfach, da muss ich mich nicht kümmern um die einzelnen Aktien, die dann dahinter stehen, es gibt ja auch Währungen, Rohstoffe und so weiter. Aber für den Einsteiger, worauf sollte der achten? Was sollte so ein ETF im Grunde genommen mit sich bringen?
Ja, also für einen Einsteiger eignet sich ein ETF für den Start. Natürlich kann man auch 2, 3 wählen, aber man muss nicht denken, dass es besser wird, wenn ich jetzt 20 ETFs mir aussuche, sondern am Ende geht es darum, in was investiere ich, was steckt dahinter, was für Aktien sind im ETF drin. Und ein ETF bildet, solange es ein passiver ETF ist, was in Deutschland noch große Mehrheit, fast ausnahmslos ist, einen Index ab und dann kann ich mir eben anschauen, okay, was ist denn in diesem Index drin? Also Index beispielsweise DAX, ja, dann haben wir die 40 größten deutschen Aktien als Beispiel. Da gibt es aber eben deutlich breitere. Und wenn ich einen ETF wähle, dann sollte das ein ETF auf den Weltaktienmarkt sein, wo ich alle Aktien enthalten hatte. MSCI World ist ja immer so ein Begriff. Der MSCI World muss man aber auch dazu sagen, da sind 2 Komponenten nicht enthalten. Es fehlen die Schwellenländer, die Emerging Markets, also China, Indien, Brasilien. Diese ganzen Länder sind dort einfach nicht drin per Definition. Und es sind auch keine Small Caps enthalten, also die Nebenwerte, die kleineren Aktien, sondern nur die mittelgroßen und ganz großen Aktien. Das heißt, im Idealfall suche ich mir einen, wo ich hier breit gestreut bin, also auch Schwellenländer dabei habe, im Idealfall auch Small Caps mit dabei enthalten hatte. Und dann bin ich gut aufgestellt. Wenn ich dann sage, ich möchte noch so ein paar Sachen irgendwie stören mich, beispielsweise USA-Gewicht ist mir zu hoch oder ich möchte so Factor-Investing umsetzen, dann kann ich mich auch nach Lösungen umschauen, die entsprechend das haben. Auch da gibt es inzwischen schon ETFs, keine Werbeeinblendung an dieser Stelle. Wir haben in dem Bereich auch einen aufgelegt, weil es das so bisher noch nicht gab, was die Diversifikation angeht, aber eben die Kernaussage, ein ETF, der Welt in den Weltaktienmarkt investiert, weltweit streut, das genügt absolut für den Start. Damit kann man gut loslegen.
Jetzt ist ja so, die Börse ist keine Einbahnstraße. Das muss man, glaube ich, auch immer mal wieder sagen. Es war in der Vergangenheit so, dass es Kursschwankungen gegeben hat und es wird mit Sicherheit auch so sein, dass es in der Zukunft Schwankungen gibt, einfach am Aktienmarkt. Sprechen wir über die Risiken in dieser Zeit, in diesen 30, 35 Jahren, die du eingangs genannt hast, des Ansparens.
Wenn ich entsprechend hier am Anfang stehe, einen langen Anlagehorizont habe, also bei 5, 10 Jahren plus oder ja noch länger, wie wir gesprochen hatten, dann ist es aus objektiver Sicht, muss ich mir keine Sorgen machen im Sinne von, ja, da kann jeder eine 100%ige Aktienquote vertragen, erstmal von der Stelle aus, aber ich muss damit auch leben können. Und das ist der zweite Aspekt beim Thema Risiko. Wie gehe ich mit den Schwankungen um? Wie fühle ich mich dabei? Kann ich da noch gut schlafen? Und das ist was, weshalb vielleicht doch nicht für jeden eine rein 100%ige Aktienallokation vielleicht das Richtige ist. Also was meine ich damit? Ich muss einfach mit sehr starken Schwankungen rechnen. Ich bin in die Weltwirtschaft investiert, ich bin dort weltweit diversifiziert über mehrere tausend Unternehmen dieses Planeten, über mehrere Länder hinweg. Knapp 50 Länder sind dort vertreten, wenn ich die Schwellenländer auch mit berücksichtige. Und über alle Branchen hinweg, aus dem Technologiebereich, Industriebereich, Energiebereich, also auch hier weg. Das heißt, ich muss mir nicht Sorgen machen, dass mein ganzes Portfolio von heute auf morgen entsprechend hier nicht mehr besteht und alle Unternehmen in Pleite gehen dieser Welt. Das sind die Unternehmen, deren Dienstleistungen wir täglich in Anspruch nehmen und deren Produkte wir kaufen. Aber eben, wenn es Dinge gibt, die immer wieder auftreten, bestimmte Krisen, dann wird das zu sehr starken Schwankungen kommen. Und da muss ich mir einfach so die Frage stellen, kann ich damit leben, wenn mein Portfolio stark einbricht? Über was sprechen wir hier, wenn wir im Weltaktienmarkt investiert sind? Dann hatte ich in der Vergangenheit, wenn man sich anschaut, was waren denn so wirklich die schlimmsten Krisen? Was ist denn so ein Einbruch dann gewesen, wenn ich so ein Weltaktienportfolio hatte? Da muss ich so ungefähr mit der Hälfte rechnen. Also auch so in die Zukunft gerichtet ist das so eine Größenordnung, die könnte irgendwann mal kommen in den nächsten Jahrzehnten, wenn wir in die Zukunft schauen, dass, wenn ich es von einem bestimmten Stand in die Zukunft schaue, plötzlich 50% weniger habe, also um die Hälfte einbricht. Und das ist was, wo sich so jeder fragen muss, okay, kann ich dann noch gut schlafen? Weil ich weiß, bisher hat das immer geklappt in den letzten 120 Jahren Aktienmarktgeschichte, wo ich weltweit Aktiendaten habe, wird also auch in die Zukunft gerichtet funktionieren. Aber in der Situation ist einfach immer noch mal ein bisschen anders, wenn die dann tatsächlich eintritt. Da muss man sich selber so ein bisschen testen. Und wenn man sagt, ja, das ist mir zu viel, dann sage ich, okay, dann mische ich das Ganze und sage, ich mache dann halt eben doch noch ein Tagesgeldkonto nebenher. Und angenommen, ich mache es teils 50-50 auf, ja, dann hätte ich eben in so einer Phase nur 25% Einbruch und entsprechend wäre gemütlicher unterwegs. Oder ich lege mir dann eben tatsächlich noch einen Anleihen-ETF daneben dazu ins Portfolio. Der sollte da aber dann entsprechend auch Anleihen mit hohen Ratings haben, kurzen Restlaufzeiten, damit er auch die Schwankungen reduziert. Aber in allen anderen Fällen, wenn ich sage, nee, damit kann ich leben, dann ist da die 100%ige Aktienquote das Richtige. Und das ist so in der Ansparphase, wenn man schaut, eben so dieses Hauptrisiko, wie kann ich mit den Schwankungen umgehen, wie kann ich damit schlafen. Ich muss mir aber keine Sorgen machen, dass es nicht zu einer Erholung kommt, wenn ich entsprechend den langfristigen Anlagehorizont habe.
Lass uns einen Zeitsprung machen. 35 Jahre voraus. du gehst in Rente mit 65, vielleicht dann auch erst 70 oder wie auch immer, das wissen wir ja nicht so ganz genau, darum soll es auch gar nicht gehen, aber irgendwann willst du ja auch die Früchte deines Erfolges, hoffentlich Erfolges, dann ernten. Wie sieht es dann in dieser Entnahmephase aus? Ihr nennt die ja auch Verzehrphase.
Genau, also das Ganze mache ich ja nicht zum Spaß, dass ich hier auf Konsum heute, wenn ich jung bin, verzichte und weniger Geld ausgebe und einen Teil anspare, sondern ich möchte davon ja auch was eben entsprechend haben und mein Vermögen nutzen, das ich über die Zeit dann aufgebaut habe, im Alter entsprechend. Und genau, dann bin ich in der Entnahmephase, wo das Vermögen verzehrt wird über die Zeit im üblichen Fall. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, was meine Ziele sind. Wenn ich dann sage, ich möchte an meine Kinder entsprechend möglichst viel vererben, dann könnte ich natürlich auch anders vorgehen, entsprechend wenig Entnahmen machen mit dem Ziel, ungefähr das Vermögen so zu halten. Wird natürlich immer Schwankungen unterliegen, dass ich da nie eine ganze Sicherheit habe. Aber genau, was sind jetzt meine Risiken? Jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, ja, das Geld liegt da sowieso noch 10 Jahre plus und ich muss da nie ran. Aber was häufig unterschätzt wird, wenn man dann daran denkt, jetzt im Alter 65, 70, mal schauen, was dann sein wird, wenn ich in dem Alter mal angekommen sein werde oder unsere Generation. Aber wie du gesagt hast, anderes Thema. Dann ist natürlich nicht mehr so. Aber was unterschätzt wird, ist, ich brauche ja nicht an einem Schlag, an dem Tag, an dem ich jetzt 70 werde und Rente gehe, dann brauche ich ja nicht an dem einen Tag diese 110.000 Euro in dem Beispiel, was wir da vorher genommen hatten, weil ich mir nicht an diesem einen Tag damit jetzt mir Luxusauto oder was kaufen möchte, sondern ich möchte ja das nehmen zur Rente und die aufbessern. Wenn die Lebenserwartung, die wird auch weiter steigen, also werde ich ja trotzdem noch in dem Alter dann vielleicht hoffentlich 20 Jahre Lebenserwartung haben, ob es jetzt 65 oder 70 beginnend ist. Und das heißt, ich brauche nicht auf einmal alles Geld. Und das heißt ja auch, ein Teil kann immer noch investiert sein, weiterhin am Aktienmarkt und entsprechend dort höhere Renditen erzielen. Wenn ich jetzt sage, ich bin sehr gelassen, dann werde ich am Ende immer mehr rausholen, wenn ich hier entsprechend mein Aktiendepot habe, dass das entsprechend sehr aktienlastig ist. Aber die Frage ist ja nicht nur im Alter, will ich gut essen, sondern auch will ich gut schlafen können. Und hier bietet es sich eben dann an zu sagen, schon in den letzten Jahren, wenn es aufs Alter zugeht, ich lasse mein Aktiendepot liegen und spare meine letzten 10 Jahre beispielsweise dann in Tagesgeld an oder schichte ich hier langsam um entsprechend in einen risikoarmen Anleihenfonds, um hier noch einen zweiten Baustein zu haben. Und dann kann ich ganz pragmatisch vorgehen. Dann kann ich sagen, in einem Jahr, wenn der Aktienmarkt sehr, sehr gut lief, dann verkaufe ich davon einen Teil. Und umgekehrt, wenn der Aktienmarkt sehr schlecht lief oder wir gerade eine Krise haben, dann greife ich zurück auf den Teil, den ich entsprechend hier in meinem Anleihen-Geldmarkt-ETF oder Tagesgeldkonto zurückliegen habe und gehe dann entsprechend so vor. Also das ist so die einfache Strategie, wie ich ein bisschen mit diesem Risiko umgehen kann. Und tatsächlich sind nicht nur die Renditen insgesamt, die ich durchschnittlich in der Entnahmephase erziele, sondern auch die Reihenfolge. Wann kommen gute, wann kommen schlechte Jahre, spielt auch eine Rolle. Im Idealfall möchte ich die schlechten Jahre möglichst spät und gute noch möglichst zu Beginn, wenn viel Geld einfach im Depot drin liegt. Aber das kann ich nicht ändern. Aber ich kann das Ganze abmildern, indem ich eben sage, ich habe dann zwei Bausteine, die ich mir dann gegen Ende, bevor die Entnahmephase beginnt, aufbaue, um nicht abhängig zu sein, wie ist der Aktienmarkt gerade gelaufen. Und das ist dann so eine einfache Strategie fürs Alter mit diesen beiden Bausteinen, um das ganze Risiko abzufedern.
Zusatzrente mit ETF, langfristiges Spiel, 30, 35, 40 Jahre, je früher, umso besser. Also fangt heute an und nicht morgen. Das ist die Botschaft von Daniel Kanzler, Head of Investment bei Gerd Kommer Invest. Danke dir für deine Erläuterung und alles Gute.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Das war der Börse Berlin for You Podcast.